Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Hallo.
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 In der evangelischen Apostelkirche in Frankfurt-Nied erproben 6 Kinder ihre Stimmen. Unter Leitung des Kantors Lukas Ruckelshausen bewegen sie sich, spielen und singen.
Ich freue mich schon sehr, weil es ja nur einmal in der Woche ist.
Manchmal, wenn mir langweilig ist, dann singe ich, aber sonst sehr oft, wenn ich unter der Dusche stehe oder so.
Wir singen auch manchmal, wenn ich mit meiner Freundin auf dem Weg zum Chor gehe, dann singen wir auch nochmal vorher im Auto.
Ich singe einfach ganz viel mit den Kindern, dass sie viele Lieder kennenlernen und ja, so ganz natürlich da rangeführt werden. Und dann ist es auch egal, ob das jetzt 30 sind oder 6 oder 7. Es geht erstmal darum, dass die Spaß dran haben.
Okay, sehr gut. Und das erste Lied ist dieses hier.
Wir haben so ein Lied gesungen, so früher in Deutsch, das kannten wir noch gar nicht. Es ist manchmal aufregend und manchmal lustig, da gibt es auch lustige Wörter mal drin.
Je nach Alter sind die auch noch nicht so voreingestellt, was den Stil angeht. Wir haben jetzt die güldene Sonne gesungen, wo man jetzt erstmal denken könnte, okay, wollen das Kinder überhaupt noch singen, so alte Kamellen? Aber das macht ihnen Spaß. Die merken, dass das einen fröhlichen, beschwingten Rhythmus hat. Da singen die dann mit, ob das jetzt 300 Jahre alt ist oder 3 Jahre, ist denen dann erstmal egal.
Die güldene Sonne steht im evangelischen Gesangbuch. Dessen erster Vorläufer wurde 1524 gedruckt. Das erste Gesangbuch in deutscher Sprache.
Vorher gab es kleinere Lieddrucke, in denen die Lieder verbreitet wurden. Und das Enchiridion ist sozusagen, Enchiridion ist griechisch, heißt Handbüchlein. Also ein kleines Ding, das man immer bei sich tragen kann, hat ein kleines Format und es erscheint 1524 zum ersten Mal in Erfurt.
Ansgar Franz leitet das Mainzer Gesangbucharchiv, das etwa 8000 Liederbücher umfasst. Auffällig, das erste Gesangbuch wurde in 2 fast identischen Fassungen gedruckt.
Das eine ist das sogenannte Schwarzhorn-Enchiridion und das andere das Färbefass-Enchiridion. Und augenscheinlich scheint das Färbefass das ältere zu sein und das hat sich wohl so gut verkauft, dass dann zeitgleich ein konkurrierender Drucker in aller Eile einen Nachdruck organisiert hat. Das ist auch ein bisschen schlampiger gemacht.
Die entscheidende Rolle bei der Entstehung des ersten Gesangbuchs spielt Martin Luther. Zuvor sangen in der Kirche der Priester und ein Chor auf Latein. Dem Reformator aber kommt es auf jede Stimme an. Alle Gläubigen sollen den Mund aufmachen dürfen und es wird auf Deutsch gesungen. Von Luther stammt im ersten Gesangbuch mehr als die Hälfte der insgesamt 25 Liedtexte. Teilweise werden sie heute noch gesungen. Nun freut euch, lieben Christengemeinden zum Beispiel. Kirchenlieder auf Deutsch allerdings gab es vorher schon.
Unser ältestes Osterlied, Christ ist erstanden, von der Mater Alle, das wir heute noch singen, ist im 13. Jahrhundert bereits bezeugt. Luther erfindet nicht den deutschsprachigen Gesang, aber er pusht ihn, er fördert ihn. Und was tatsächlich eine Erfindung der Reformation ist, ist das Gesangbuch. Und er sagte ja, die Musik hat den zweiten Stand nach der Theologie. Und für ihn war das natürlich auch wichtig als Element der Beteiligung der Gemeinde an der Liturgie. Also er entdeckt aus dem Römerbrief und aus dem Neuen Testament das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen neu. Und das ist der Anteil, den die Gläubigen nehmen.
Mag jemand mit mir? Katharina, wir zwei? Okay. Komm, lasset uns singen, die Stimmen mehr schwingen, zu Dank dem Herrn.
Wir haben auch Auftritte. Wir haben 2-mal in der evangelischen Kirche gesungen. Also wir sind schon vorher aufgeregt, aber wir üben dann vor dem Auftritt auch nochmal.
Er macht immer erst ein Vorspiel und dann gibt er uns ein Zeichen.
Einmal war unsere Freundin da und da muss ich immer lachen, wenn ich auf der Bühne stehe.
Da sind richtig viele Leute, da kann man sich nur freuen.
Jetzt mal laut!
Das machen wir auch.
Es ist überhaupt kein Problem, die solistisch vorsingen zu lassen. Wenn man fragt, wer will jetzt mal die Strophe alleine singen, dann melden sich gleich zwei. Wenn man das im Erwachsenenchor fragen würde, dann würde es erstmal ein bisschen dauern.
Grundlegender als Gesangbücher ist für den Glauben das Singen selbst, sagt der Theologe Ansgar Franz vom Mainzer Gesangbucharchiv.
Das haben sie schon in der alten Kirche. Es gibt den sozusagen Vater des lateinischen Kirchengesangs, des Ambrosius von Mailand. Der ist 397 gestorben. Der verfasst Hymnen und Augustinus sagt, die verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Das heißt, das Bedürfnis danach war von Anfang an sehr groß. Wenn ich mir die Paulusbriefe anschaue und die Mahnungen, lasst Psalmen, Hymnen und Lieder, wie der Geist sie eingibt, in euren Gemeinden erklingen, scheinen die Christen eine sehr sangesfreudige Gruppe gewesen zu sein.
Die Psalmen sind eine Sammlung von 150 Gebeten aus der Bibel, das älteste Gebetbuch der Juden und Christen. Luther begeisterte dessen Zitat »Saft, Kraft, Brunst und Feuer«. Gleich mehrere Lieder Luthers aus dem ersten Gesangbuch greifen Psalmen auf.
Das ist dieses »Aus tiefer Not schreie ich zu dir«, was wir hier gerade zufällig aufgeschlagen haben. Das ist also nach Psalm 130. »Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir«. »Aus tiefer Not schreie ich zu dir«. Herr Gott, erhöre mein Rufen, dein gnädig Ohren, kehr zu mir und mein, da ist schon der Druck, und meiner Bitt sei offen. Denn so du willst das sehen an, wie manche Sünd ich hab getan, wer kann Herr vor dir bleiben?
Gut ist es, unserem Gott zu singen, schön ist es, ihn zu loben, der Herr baut Jerusalem wieder auf.
In der Dortmunder Propsteikirche feiern der Theologe Egbert Ballhorn und Kantor Simon Daubhäuser einmal im Monat einen Wortgottesdienst. Viele der Worte werden gesungen, oft Psalmen.
Da, wo die Mönche und Nonnen sich früher sonst gegenüber gesessen haben, auch hier in der Kirche vor ein paar hundert Jahren, so sitzen wir dann eben auch einander gegenüber in einem Chorgestühl, was nach dem Krieg, nach der Zerstörung der Kirche rekonstruiert worden ist. Das ist so schemahaft angedeutet, aber man hat noch das Gefühl, man sitzt sich in zwei Gruppen gegenüber.
Und das nimmt ja im Grunde die älteste Tradition auf. Alle Psalmverse sind zweiteilig gebaut und das hat dazu geführt, dass schon in ältester Zeit der Kirche die Texte mit einer Pause in der Mitte und im Wechsel gesprochen wurden. Und das hat auch Kirchenräume geprägt. Die normale Gemeindeausrichtung ist einfach, alle versammeln sich vor dem Altar in einer Ausrichtung. Aber parallel dazu gibt es aus der klassischen Klostertradition das Chorgestühl, wo man einander gegenüber sitzt. Das ist die zweite Möglichkeit gewissermaßen. Und wo man sich die Texte gegenseitig zuruft und zusingt. Und das reaktivieren wir auch bei unseren Gottesdiensten. Es ist ein anderes Gemeindegefühl auch.
Das Singen spielt für den Glauben von Anfang an eine enorme Rolle. Sonst wären die biblischen Psalmen nicht für Singen gedacht gewesen. Psalmen tauchen vielfach in den aktuellen Gesangbüchern der Kirchen auf. Allerdings wird das Singen heute oft unterschätzt, sagt Kantor Simon Daubhäuser.
Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass wir im normalen Umgang, wenn wir miteinander sprechen, versuchen, eine bestimmte Maske, eine bestimmte Rolle zu tragen oder zu erfüllen. Und in dem Moment, wo ich einfach ruhig in der Kirche sitze und falle in so einen Gesang ein, laufe ich auch Gefahr, ganz viel von mir selbst zu verraten, ob es mir gut geht oder schlecht, ob ich nachdenklich bin. Wenn ich nicht in guter körperlicher Verfassung bin, werde ich auch nicht laut oder spannungsvoll singen. Es gibt natürlich auch das Gegenteil, den kleinen Bühnenlöwen, der dann meint, er müsste irgendwie, heute bin ich mal zum Gottesdienst da, jetzt kann ich singen. Aber das Singen gemeinsam in der Gruppe verlangt natürlich auch, dass man sich synchronisiert. Und das ist für mich das Faszinierende. In dem Moment, wo ich gemeinsam singe, höre ich auf die anderen, obwohl ich mich selbst am schlechtesten höre. Und eigentlich durch dieses Hören der anderen mein eigenes Singen dort einbette.
Gerade in den Psalmen findet sich ein feines Gespür dafür, wie wichtig die Stimme ist.
Die Menschen dieser Psalmen, die wissen, dass die Stimme das Instrument ist und dass sie nicht selbstverständlich zur Verfügung steht. Und in einem Psalm heißt das: Herr, du bist es, der mein Haupt emporhebt, und mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn. Ich sehe da eine Verbindung. Erst wenn ich ein erhobenes Haupt habe, habe ich meine Stimme. In gedrückter Körperhaltung kann ich mich nicht artikulieren. Und wenn ich stehe, dann kann ich meine ganze Körperspannung einsetzen, um mich zu artikulieren, um jemanden zu erreichen. Und hier ist also eine Schleife eigentlich. Der Psalmist erlebt, Gott erhebt mein Haupt. Und mit dem erhobenen Haupt ist er in der Lage, sich jetzt ihm zuzuwenden und sein Bedürfnis auch ihm hinauszuschreien oder zuzurufen.
Egbert Ballhorn ist Psalmenforscher. Mit dem Singen hat er eine prägende Erfahrung gemacht. Als Kind war er nach der Erstkommunion in einer kleinen Schola.
Ich habe mit Wonne und größter Freude mitgesungen, bis eines Tages der Chorleiter zu mir sagte: Egbert, du brauchst nicht mehr kommen, du kannst nicht singen. Das hat mich zutiefst getroffen. Ich bin kreidebleich geworden, ich weiß das noch. Und von Stund an habe ich keinen einzigen Ton mehr gesungen. Ich habe 35 Jahre meines Lebens nicht gesungen. Und erst als ich beruflich vor einigen Jahren eine Atem- und Stimmtherapie machte, um mein Sprechen zu verbessern, sagte am Ende die Therapeutin: Und jetzt gehen wir mal zur Singstimme über. Und als ich das erste Mal einen gesungenen Ton von mir selber hörte und im Körper spürte, die Vibrationen und meinen Körper ganz anders wahrnahm, das hat mich umgehauen. Und seitdem singe ich wieder und sehr gerne. Ich bin ein vollständigerer Mensch, seitdem ich singe.
Komm in mich, wirb, entwaffne mich, sieh mich, rühr mich an. Biet mir die Stirn, erforsche mich, tau meinen Namen auf, enträtsle mich.
Ich würde sagen, dass vom körperlichen Ablauf Singen, wenn es ganz natürlich abläuft, viel entspannter ist als Sprechen. Es hat was mit dem Zulassen von Vielfalt zu tun. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil wir ein bestimmtes Bild haben, wie eine Stimme von jemandem sein soll, der mächtig ist, der überzeugend ist oder der zaghaft ist oder der fragend ist. Und wenn man von Margaret Thatcher weiß, dass sie als hohe Sopranstimme dann sehr bewusst ihre Stimme tief gedruckt hat und dann so einen etwas gepressten Sprechduktus hatte, dann merkt man ja, also da kam eine große Anforderung von der PR-Abteilung und das war nicht sie selber. Und dann gibt es so schöne Momente, wo sie dann singt und man hört so, ah, da ist eine sehr helle Stimme in einer Gruppe von Leuten und das war dann sie.
Sende dein Licht und deine Treue, sie sollen mich leiten, sie sollen mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner
Ich glaube, dass es eine Art Mantel ist, eine Art Schutz ist, eine Art Zuhause ist, wenn ich bestimmte Lieder singe. Also ich muss nicht aus mir heraus meine Stimmung gebären oder meine Stimmung in Worte fassen, sondern wenn ich ein Lied habe, das ja auch ganz unterschiedliche Stimmungen zum Ausdruck bringen kann, dann kann ich mich da hineinbergen. Man hat mit Demenzkranken gesungen und das ist eine der ganz wenigen Dinge, die noch funktionieren und die vor allem noch in Gemeinschaft funktionieren. Das Singen scheint tief in uns verwurzelt zu sein und die Lieder unserer Kindheit scheinen ganz lange nachzuglühen.
Lieder sind manchmal so tief verinnerlicht, dass man Gesangbücher nicht mehr aufschlagen muss. Deshalb sind sie in den ersten 100 Jahren nach ihrer Entstehung vermutlich auch gar nicht in die Kirche mitgenommen worden, sagt Ansgar Franz vom Mainzer Gesangbucharchiv. Man sang auswendig. was auch heute noch den Vorteil hat, Hände und Arme frei zu haben.
Es gibt ein Lied, das Schlafenslied meiner mittleren Tochter war und das ist ein Weihnachtslied. Und ich weiß nicht, ich habe sie auf den Arm geschaukelt und habe das ihr manchmal 8-9 Mal hintereinander alle 4 Strophen vorgesungen, bis die endlich eingeschlafen war. Auf Christen singt festliche Lieder und jauchzet mit fröhlichem Klang. Es schalle auf Erden laut nieder der himmlische Jubelgesang. Und wenn dieses Lied heute zu Weihnachten, dann fange ich immer noch an, mit dem Oberkörper zu bitten. Ja? Das sind natürlich Dinge, die ganz, ganz, ganz persönlich sind und die mich sofort in die Situation wieder hineinführen, dass ich meine Tochter in meinem Zimmer auf den Arm wiege und hoffe, dass sie einschläft.
Heimatklänge für
Vermisse.
Sehr gut.
Wir haben Feuer in der Nacht.
Wir haben Fest noch.
Es geht von selber, wenn man das Lied dann lernt. Dann singen wir auch manchmal alleine mit Lukas zusammen. Und dann können wir das auch besser einprägen, schneller auswendig lernen.
Wir machen sehr viel auswendig. Also bei den Kindern eigentlich fast alles. Das ist auch pragmatisch, weil wenn die jetzt gerade in der Schule sind, dann können die noch nicht flüssig lesen und dann hilft das denen auch nicht, wenn die so einen Zettel vor dem Gesicht haben. Aber ich mache das auch in den Erwachsenenchören so, dass ich jetzt immer wieder mal was auswendig singen lasse. Und das klingt dann plötzlich ganz anders, weil nicht mehr dieses Gefühl ist, ich singe jetzt das, was hier aufgeschrieben ist, sondern ich singe das, was in mir drin ist. Auf Englisch heißt auswendig singen, singing by heart. Also ich singe nicht das, was ich gelernt habe und im Kopf habe, sondern ich singe das, was mir im Herzen drin ist.
Gut, sehr schön.
Alles Gesangbücher, die ganze Reihe hier. Das ist zu meines Vaters Zeiten das neue Lied, unser Lied, wie sie alle hießen. Und da drüben stehen dann die, da oben die Reihe der jetzigen Gesangbücher, in denen dann 1 oder 2 oder 3 oder 7 oder auch 9 Lieder von Peter Janssens und uns abgedruckt sind.
Der Pfarrer und Poet Friedrich Karl Barth zeigt sein persönliches Gesangbucharchiv in seinem Haus in Bad Wildungen. Dass viele seiner Lieder in den aktuellen Gesangbüchern der beiden großen Kirchen in Deutschland stehen, war anfangs nicht das Ziel.
Wir haben uns geschworen, ehe wir in Gesangbuch einsteigen, verbieten wir das den Leuten.
Für die Melodien war der Katholik Peter Janssens zuständig. Die Texte machte der Protestant Friedrich Karl Barth, oft mit Peter Horst, ebenfalls Pfarrer und Texter. Sie entstanden, weil für die Kirchentage in den 70er und 80er Jahren Lieder fehlten. Lieder wie »Ein Lämmlein geht und trägt für uns die Schuld« hatten Bilder, die keiner mehr verstand, erlebte Barth. So machten sie sich auf die Suche nach neuen Sprachbildern für den Glauben. Ohne das Alte hätte aber nichts Neues entstehen können. Wenn Barth als Kind in der Kirche war, wurde fast ständig gesungen. 60 Lieder aus dem damaligen Gesangbuch konnte er auswendig.
Dann haben wir die Lieder singen gelernt. Und singen muss gelernt sein. Es kommt nicht darauf an, dass du eine schöne Stimme hast, aber es kommt darauf an, dass du dich mit anderen zusammen hören kannst. Über Singen laufen ganz andere Emotionen als über die Sprache. Ganz tiefe seelische Emotionen. Und ich habe für jede Situation meine Lieder. Dieses schöne Kinderlied, Schönster Herr Jesus. Daneben Lieder aus der Mystik. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig ist der Menschenliebe. Wie sich eine Kugel dreht, die bald da, bald dort. Entsteht, so ist unser Leben sehr.
So wichtig Lieder sind, automatisch abrufbar sind sie nicht. Stimmen sind manchmal heiser, rau und brüchig, scheinen verloren. Was dann?
Und ich habe jetzt was gemacht. Ich, alter Mann, hatte eine 103,5 Jahre alte Frau zu beerdigen. Und da saßen nun lauter 70- bis 80-Jährige, die Generation der Kinder. Und jetzt habe ich überlegt, wie bringe ich die zum Singen? Die singen doch nicht mehr. Und dann sitzen die in einer Beerdigung trostlos vor sich hin und die Orgel nölt da was vor sich runter. Da habe ich mir eine Organistin gesucht, die gut singen kann und habe der Mikrofon vor den Mund gestellt und habe alle Volkslieder genommen, die in meiner Jugend dran waren, am Brunnen vor dem Tore. Die Gedanken sind frei. Und da habe ich gemerkt, wie eine Bewegung durch diese ganze Gemeinde gegangen ist und manche dann einfach aus dem Kopf mitgesungen haben, denn das sind die Lieder, die sie noch konnten.
Seine Stimme wiederfinden will Barth oft auch selbst, wenn er manchmal nichts mehr sagen will, nichts singen. Dann helfen Stimmen anderer.
Das ist ein frommes Lied. Johann Krüger ist die Melodie. Text von mir und da spielen wir es mal ein.
Gott mich beschwingt, dein Lebenssong, dich spürt mein Herz in Schlaf.
Es ist eine Stimme, die weit über meine Stimme hinausgeht. Es ist eine androgyne Stimme, die mich tröstet in dem Lied, mich sozusagen umhüllt. Und wenn ich neben mir säße, würde ich mit dir mitsingen.
Du hast mein Leben angenommen.
Das können große Sängerinnen leisten. Das habe ich auch in großen Open-Air-Singen. Da hatte ich eine andere Frau, die gut singen konnte. Mit der habe ich dann zusammengesungen. Ich, der aus dem Chor rausgeschmissen worden bin, weil ich eine Passion durch einen halben Ton daneben geschmissen habe, in der Kirche, also während der Vorstellung. Ich musste den fürchterlichen Satz von dem Petrus sagen, ich kenne des Menschen nicht. Und diesen kleinen Satz habe ich daneben gesungen und der Chor musste abbrechen. Und mein Freund saß unten in der Bank und konnte sich vor Lachen nicht halten. Und wir waren blamiert. Und seitdem hatte ich einen Schlag ab. Aber ich habe im Laufe meines Lebens eben Gesellen oder Gesellinnen gefunden, mit denen ich mich getraut habe zu singen. Und wenn du solche Feuerchen hast, dann kannst du dich dazu setzen und wärmen. Und wenn du angewärmt bist, singst du mit, brennst du mit, leuchtest du mit oder kannst dich so ausweinen, dass du hinterher geklärt bist in dir.
Singen macht selbstbewusst, geselliger, fröhlicher, das Gehirn aktiver und klüger, sagen wissenschaftliche Studien. Das Eindrucksvollste aber scheint zu sein, mit dem Verstummen will es sich nie abfinden. Immer neu gibt es den stimmlosen Stimme.
Sprich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen dein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied, teil mit dem Einsamen ein Haus. Das sind 5 Zeilen, die dann immer wieder mit einer neuen angefangen werden. Und dadurch wird deutlich, dass jede Zeile niemals im Leben am Ende ist. Das fängt immer wieder von Neuem an. Such mit dem Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied. Das ist aber Pitzkunst, der hat das so gemacht. Ich habe ihm 5 Zeilen gegeben und er hat es so gesetzt. Da ist der Komponist, der aus dem Lied etwas gemacht hat. Teil mit den Einsamen dein Haus, such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort.
Ich brauche immer das, was mit dem Wort Transzendenz gemeint ist. Transzendieren, was ich sehe, fühle, spüre und so weiter, an Guten wie am Bösen. Das muss transzendierbar sein. Und das gelingt am allerbesten im Lied.
Bei manchen Liedern wird einem auch manchmal traurig, aber bei den meisten Liedern ist man auch ganz fröhlich.
Wir lachen, wir werden leid.
singe, dann lasse ich manchmal was los, was mich bedrückt.
Wie ein Lachen, wie ein Vogel flog.
Wenn man was falsch macht, dann sagt er das und dann lachen wir darüber und dann entsteht die Freundschaft da drin.
Die Lieder sind manchmal auch ein bisschen traurig, aber es klingt nur so.
Ja, man wird nicht traurig.
Das ist eine Erleichterung, weil dann kann man die Gefühle einfach freilassen.